Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Ja, der Scherf, der legt noch weiter seine Füße hoch. Er möchte noch gar nicht wieder zurück aus dem Urlaub. Und deswegen bin ich heute wieder dabei, darf dabei sein. Das erste Mal in dieser Saison. Julian Schildheuer ist mein Name und ich begrüße natürlich unseren Experten hier, Michael Schulz. Hi Michael.
Ja, grüß dich Julian. Ja, du bist ja wie gesagt schon länger im Kader. Ja, da kann man ja von einem Neueinkauf kann man ja beim besten Willen nicht reden. Also von daher sehe ich überhaupt keine Komplikation, was das angeht. Im Gegenteil, ne? Frische Saison, neue Saison, ja. Du gleich am zweiten Spieltag gleich am Start. Was soll da noch passieren, ja?
Also, ich würde das Gehalt von so einem Neuzugang bei Borussia Dortmund würde ich auch nehmen, aber ansonsten ganz Neuzugang.
Teil wird schon reichen, du, Julian, Teil würde schon reichen.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall.
Ja, gut, also auf zweiter Spieltag und jetzt komme ich gleich, du kannst nichts dafür, du warst auch nicht dabei, ich muss mich gleich mal, wie soll ich sagen, Saisonpremieren-Sendung letzte Woche beziehen. Ja, da habe ich irgendwann zwischendurch ein bisschen Mist erzählt, ich habe auch ein bisschen Startprobleme, ne? Und zwar hat Nicole Dortmund schreibt, ja, von unseren Kommentatoren, da vergisst Michael aber die Asienreise und das Trainingslager. Ende August ist er nun wirklich nicht richtig, sorry. Es ging darum, ich hatte behauptet, dass die Nationalspieler ja ausreichend Pause noch hatten, um sich zu erholen. Also, Nicole, ich befürchte, du hast recht, sie hatten wirklich nicht viel Pause. Also, ich habe das nochmal nachrecherchiert. Da muss ich irgendwo die Bechstamm verwuchselt haben. Also, da hat Nicole hundertprozentig recht, das muss ich mal sagen. Und dann war noch eine Geschichte. Marcello Escobar hat geschrieben, ich hatte dann ausgeführt, dass Guirassy und Bayer zusammen in der letzten Saison bei ihren Vereinen 44 Tore geschossen hätten und dass das ja schon mal eine gute Ausgangsposition ist, ne? für ein gutes Torverhältnis ist es ja. Ne? Mhm. Dann schreibt der Marcello dazu, Schulz, du Mathematiker, Guirassy und Bayer spielen aber dieselbe Position. Marcello, das ist falsch. Sie spielen zwar beide im Sturm, aber wenn du dir mal genau anguckst, wo die sich meistens aufhalten und spielen, spielen sie nicht dieselbe. Also sie können auch durchaus zusammenspielen. Ja. Ich bin da also nach wie vor anderer Meinung. Und 44 Tore aus der letzten Saison ist in die Zukunft projizieren zu wollen, ist doch nicht mal eine Milchmädchenrechnung. Richtig, Marcello. Das war auch nur als Gag gemeint, ehrlich gesagt. Aber, muss ich jetzt dazu sagen, Gags, die man erklären muss, sind scheiße. Ja, also auch in diesem Fall. Entschuldigung von mir, war natürlich nicht ernsthaft so gemeint. Ne? Das muss man schon mal ganz klar sagen. Ne? Ja, also wo wir beim Thema sind, mache ich mal vielleicht noch zwei, drei Sachen eben kurz. Weil das fing ja wieder richtig gut an mit unseren Kommentatoren. Ja, also gefreut habe ich mich natürlich auf den Lob, den wir, ich sag mal jetzt auch für dich, Julian, ne, den wir jetzt mal so auf der Saison kriegen. Ne? Toxic Candy schreibt, schön, dass es wieder losgeht und auch, dass ihr wieder da seid. Ich mag eure Einstellung, manchmal kritisch, aber generell positiv. Ja, da hat Toxic Candy recht, finde ich. Wir sind immer recht, wir sind ja schon BVB-Fans, aber man muss halt auch ab und zu mal sachliche Kritik machen. Ne? Aber
natürlich.
Da sind wir uns alle einig. Du, Florian, und auch Mattes, ne, wenn Kritik angebracht ist, muss sie gehen, aber sie soll immer sachlich sein. Ne? Ja, also danke dafür. Dann Martin Mohle, endlich geht's wieder los. Jawohl, das ist unser Gefühl auch gewesen. Dortmunder Jung, Martin, nahmt ihr zwei, endlich geht's wieder los mit euch. Und Borussia hatte schon Entzugserscheinungen. Ja, das ging uns auch so ein bisschen so. Ne? Da geht was. Nuri passt, hat ein sehr gutes Gefühl. Ja, das ist allerdings, oder das hat sich ja schon zumindest mal im ersten Spiel herauskristallisiert. Das werden wir nachher noch besprechen.
Ja,
ja das war also erstmal so das Grundsätzliche. Ein paar Sachen werde ich nachher nochmal, wenn es um Kritik geht, nochmal einschmeißen. Beziehungsweise jetzt aktuell, muss ich sagen, Jerome Appel schrieb nämlich, es war genau die richtige Entscheidung, dass die alle gegangen sind. Also er meint die ganzen Reusses und Hummels und wen die da alles und Trainer alles mitgezählt. Jetzt schreibt er aber auch noch als Zweitsatz und jetzt wird es aktuell. Moukoko muss aber auch noch weg und dann passt es. Ja, da haben wir ja eine gute Nachricht, wer es noch nicht weiß. Ne?
Ja, Moukoko ausgeliehen.
Ausgeliehen.
Nach Nizza.
Ja, richtig. Also das ist, finde ich, auch eine richtige Entscheidung. Also ich glaube, wie soll ich sagen, das Verhältnis war, glaube ich, intern ziemlich abgekühlt. Und wenn du dann natürlich so eine Problematik hast, du hast erstmal noch neue Stürmer geholt und hast dann einen, der vielleicht echt stocksauer ist und vielleicht dann auch das durchaus hängen lässt, was ich nicht weiß, aber es ist ja, du bist ja nie gut gelaunt, wenn du so immer im Abseits landest, ja,
Nee.
dann ist das sicherlich auch die richtige Entscheidung, ne, dass sie.
Vielleicht dazu direkt einmal zum Einstieg. Also, wir hatten ja in dieser Woche bei Radio 91.2 Lars Ricken, den Sportgeschäftsführer, zu Gast im schwarz-gelben Talk. Da ging es natürlich auch um das Thema Moukoko und er hat gesagt, er hat eine ganz besondere Verbindung ja auch zu ihm, hat ihn damals aus St. Pauli geholt. Aber er hat auch gesagt, der hat nie raushängen lassen, dass er mal wütend war. Natürlich will der immer spielen, natürlich wollte der auch jetzt die letzten Spiele natürlich nicht auf der Tribüne sitzen unbedingt, aber anscheinend gab es da eben auch die eklatanten Unterschiede zu zum Beispiel Paris Brunner, der das wohl anders hat raushängen lassen, dass er eben unzufrieden ist mit dem, wie man beim BVB mit ihm umgeht, obwohl ich
Ja,
meiner
gut, also
Meinung
bei
nach
dem,
finde,
also bei de,
dass
ja.
Moukoko da schon vielleicht mehr Recht hat, sich ein bisschen aufzuregen, wenn einem erst ein Alea, dann Füllkrug, jetzt ein Guirassy und ein Bayer vor die Nase gesetzt werden. Also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, jetzt wegzugehen, um endlich auch mal Spielpraxis zu sammeln.
Ja, absolut. Ja, also ich meine, ich wollte doch nicht behaupten, weil ich weiß es nicht, ob er Theater gemacht hat. Ne? Also bei diesem Brunner, ehrlich gesagt, da war ich ja, hab ich ja von vorne Anfang gesagt, ey, boah, ey, der muss nicht alle Latten auf dem Zaun haben, ehrlich. Ey. Also wenn du noch nichts vorweisen kannst, aber noch gar nichts, ja, und dann eine große Klappe hast, ja, aber da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, vergiss es, da möchte ich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Also ich glaube nicht, dass Moukoko da jetzt, das glaube ich ihm auch, dass er kein Theater gemacht hat, aber trotzdem, wenn du natürlich einen unzufriedenen jungen Spieler da hast, ja, wenn du unzufrieden bist, ja, von innen heraus unzufrieden, dann gehst du ja nicht fröhlich pfeifend zu jedem Training, ja, und mit deinem Kumpel innerhalb der Mannschaft sagst du auch nicht, boah, super, dass ich nicht mehr spiele, ja, gut, dass die anderen jetzt da sind, ja, das kann sich schon, wenn einer permanent unzufrieden ist, dann, und das würde er wahrscheinlich jetzt sein in Zukunft, dann macht das schon Sinn, da vielleicht mal so eine kleine Auszeit zu nehmen. Ne? Also
Ja, auf jeden Fall.
das finde ich schon okay. Ne? Also das wird schon so sein. Ja.
Muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Nizza hat ja auch noch eine Kaufoption, kann ihn dann nach der Saison sogar ganz fest an sich binden, je nachdem, wie er da natürlich in Frankreich ja, reinstartet und vielleicht ja sogar durchstartet. Aber das ist dann Zukunftsgeschichten, was Youssoufa Moukoko da in Nizza leistet. Also ich glaube, wir wünschen ihm alles Gute dafür. Hoffentlich schießt er viele Tore. Aber wir wollen natürlich jetzt vor allem um Borussia Dortmund und den jetzigen Kader sprechen. Gibt ja auch einiges zu bereden. Also das erste Spiel, beziehungsweise die ersten beiden Spiele, muss man ja sagen, ergebnistechnisch eigentlich perfekt. Im DFB-Pokal weiter und erstes Bundesliga-Heimspiel
Ja,
gewonnen. Was willst du noch
also
mehr?
diesen DFB-Pokal, das habe ich letzte Woche schon gesagt, gegen, was war das, Phoenix Lübeck? Gut, den musst du gewinnen. Obwohl, da fällt mir noch übrigens was ein. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, ich bin auch schon mal in der ersten Runde, ich wusste nicht, gegen wen, unter Haring ausgeschieden. Manuel, also auch Porto-Affe, schreibt er immer, schreibt übrigens dazu, 90-91 gegen den Landesligisten Spielvereinigung Fürth rausgeflogen. Du erinnerst dich, die Saison mit dem Wassereimer. Ja, ich erinnere mich. Also das ist ja so, bei dem Pokal sage ich nichts. Ja? Auch zum Ausscheiden in der ersten Runde sage ich nichts, weil da habe ich einige ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Ey. Aber er schreibt auch, Manuel ist ja auch Stamm Hörer und Schreiber. Ansonsten schön, dass ihr wieder da seid und langer gute Besserung. Ja, vielen Dank, Manuel. Ja, das haben auch noch einige geschrieben. Gute Besserung an mich. Danke, danke. Ich bin dabei. Es geht langsam, aber sicher aufwärts. So, ja, aber kommen wir zum Spiel, ne, letzte
Jo.
Woche. Du hast es schon gesagt. Ja, das hörte sich jetzt bei dir auch so kritisch an.
Kritisch.
Ja, irgendwie
Also,
so, ja.
ich hab das Spiel ja kommentiert für Radio 91.2
Ja.
und ich fand, es war ein guter Auftakt, also natürlich kein perfekter Auftakt in diese Saison. Jetzt klinge ich schon, als wäre ich ein Funktionär bei Borussia Dortmund, oh mein Gott. Nee, aber also man war natürlich komplett dominant. Hinten hatte man so zwei, drei Wackler drin. Also auf Social Media ist jetzt dieses Dribbling von Ekitike nochmal irgendwie durch die Decke gegangen, wo er da mit einer kurzen Täuschung Waldemar Anton wirklich einen absolut luftleeren Raum schickt und dann an ihm vorbeirast. Also klar, hinten der ein oder andere Wackler, aber ich fand diese Dreierreihe, die da hinten stand, sehr, sehr stabil mit dem wieder fitten Niklas Süle, mit Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton. Also die haben immer ja eine gute Absicherung gebracht. Und das Einzige, was man an der ersten Halbzeit eigentlich kritisieren kann, ist die Durchschlagskräftigkeit. Also klar, Frankfurt hat sich auch gut hinten reingestellt, Aber es fehlt dann natürlich nochmal irgendwie so ein Pass, der nochmal einen Raum reißt. Vielleicht passiert das, und das ist meine große Hoffnung, wenn Serou Guirassy nämlich am Start ist, wenn du da vorne einen drin hast, den du auch mal zentral anspielen kannst, der mal einen Ball festmacht und den dann auf die schnellen Außen verteilt. Vielleicht könnte es so dann auch früher in einem Spiel mal besser klappen. Aber das ist natürlich nicht das, was Karim Adeyemi gut macht, der ja da jetzt im Sturmzentrum gespielt hat. Also ich finde, es war ein guter Auftakt und dann natürlich wichtig, ja, dass das Spiel dann durch zwei Einzelleistungen entschieden wurde. Aber vom Spielerischen her fand ich das eigentlich in Phasen auch echt gut.
Ja, jetzt gehörst du aber zu den wenigen, ja, weil wir haben uns ja auch nicht abgesprochen übrigens, ne?
Nee, also, wir haben gar nicht über das Spiel gesprochen.
Nee, überhaupt gar nicht, wir haben gar nicht über das Spiel gesprochen. Also deswegen, ich bin überrascht, ehrlich gesagt, ja, weil wenn du so die Medien verfolgt hast, ja, was wie das Spiel so bewertet wurde, ja, dann war so der allgemeine Tenor, naja, Glück gehabt, ja, Schein kann nicht zufrieden gewesen sein, ne, und Gittens und dann sonst war auch nichts. Ne. Mhm. Also jetzt kommt die Überraschung. Also ich, also das, was du gesagt hast, war ja schon eine Überraschung. Ich würde fast noch einen Schritt weiter gehen. Ja.
Okay.
Ich war sehr zufrieden mit dem Spiel. Sehr zufrieden. Denn es ist der erste Spieltag gewesen. Neuer Trainer. Erheblich veränderte Mannschaft.
Ja.
Neue Stürmer, die allerdings verletzt waren. Ja, Guirassy, du hast schon gesagt, ja, Bayer war erst eine Woche dabei.
Richtig.
Und dann ja Zentrumstürmer Adeyemi. So, das waren mal die Grundvoraussetzungen. Ja. Aber was habe ich gesehen, dass ich jetzt so, ich sag mal, na, begeistert ist jetzt vielleicht zu viel, aber sehr, wie gesagt, sehr zufrieden war. Ja. Ich habe gesehen von Anfang an, dass trotz 30 Grad übrigens, die Mannschaft wirklich von 1 bis 11, selbst Adeyemi, gegen den Ball gespielt hat, ja, defensiv, ja. Also sie, und sie haben nicht wie sonst, das habe ich bei fast allen festgestellt, sonst war ja immer ich gefühlt 40-50% der Mannschaft dabei, die zwar dann zum Schluss schon mal gelaufen sind, aber immer dieses Pseudofüßchen rausgestellt haben, ja, wenn es darum geht, ja, aber was ich festgestellt habe, dass die den Ball wollten. Fast die ganze Mannschaft wollte den Ball, ja, die wollten den Zweikampf gewinnen, die haben Fouls gemacht. Und das war schon sehr, sehr gut. Das hat mich echt, ich war Abwehrspieler, aber das hat mich schon ein Stück weit begeistert. Oder noch ein Beispiel, was mir auffiel, das habe ich gefühlt in den letzten 3 Jahren beim BVB nicht gesehen. Beim Einwurf der Frankfurter stand der Mann mit dem Ball in der Hand an der Linie und konnte nicht werfen. Warum? Weil alle seine Spieler gedeckt waren. Ja, das habe ich schon ein paar Mal letztes Jahr bemängelt. Ja, du bist mit einem Mann mehr auf dem Platz, wenn ein Spieler draußen steht und den Ball in der Hand hat. Da muss es doch möglich sein, eigentlich alle zuzudecken und den Ball zu kriegen, ne, eigentlich.
Ja.
Ja. Das war in den letzten Jahren war das immer schwierig. Da haben wir immer 1, 2, 3 dabei, die irgendwie gepennt haben oder keinen Bock hatten, ich weiß es nicht. Also das fand ich schon, ehrlich gesagt, ziemlich gut, was die da gemacht haben. Ne? Und dazu muss man sehen, du hast natürlich völlig recht, die erste halbe Stunde war natürlich, was die Offensive angeht, oder überhaupt die Ballkontrolle angeht, sagen wir mal, eher suboptimal. Aber dazu muss man natürlich sagen, dass die Frankfurt auch gerannt sind wie die Geisteskranken in der ersten halben Stunde. Dass ich schon während des Spiels dachte, boah, ey, 30 Grad, wie wollen die das durchhalten?
Ne? Die haben schon ordentlich reingelegt. Also auch vor allem defensiv immer wieder die Räume zugelaufen, wo es dann irgendwann mal in gefährliche Teile des Spielfelds geht, aber man muss ja auch auf die Statistik gucken und wenn man dann sieht, der BVB kam aus der ersten Hälfte mit 65% Ballbesitz, also die haben offensiv komplett auf Konter gesetzt, die Frankfurter, die hatten dann vorne einen, wo ich glaube, der wird in dieser Saison vielleicht sogar einer der großen neuen Stars in der Bundesliga, Ekitike, der hat schon, also der kann schon richtig was am Ball, ja, also der hat da wirklich das ein oder andere Mal auch mehrere Dortmunder Verteidiger aussteigen lassen. Aber trotzdem, am Ende des Tages steht die Null, auch wenn das vielleicht ein bisschen glücklich war. Ich meine, kurz bevor Beino Gittens ja das, oder jetzt heißt er ja nur noch Gittens, sorry, das ist irgendwie eine Macht der Gewohnheit. Aber bevor der das 1-0 macht, muss Frankfurt ja eigentlich in Führung gehen. Ne? Also ich weiß schon, oder ich verstehe schon, wo auch die Kritik von anderen Medien jetzt herkommt. Wenn, ich glaube, es war Chaibi, der muss den ja einfach nur aus 2 Metern über die Linie drücken und dann führt Frankfurt nämlich.
Ja.
Und im Gegenzug kommt dann die Einzelleistung von Beino Gittens. Aber trotzdem muss man sagen, Dortmund hat das Spiel dominiert. Dortmund war hinten bis auf, wie gesagt, 1-2 Aktionen sehr, sehr sicher durch diese Dreierkette, die er dauerhaft abgesichert hat. Dazu Emre Can, so eher als defensiverer Sechser. Und wenn man jetzt, also wenn man ein bisschen Kreativität mitbringt und sich auch anguckt, wie Serhou Guirassy letztes Jahr gespielt hat, nämlich sich viele Bälle auch mal tief abgeholt hat, schnell rausgelegt hat auf die Außen, wo dann ja vor allem auch ein Chris Führig bei Stuttgart richtig davon profitiert hat, kann das schon sehr, sehr ansehnlich werden, was der BVB da zaubert. Und vielleicht werden dann auch mal ein bisschen mehr Räume gerissen, dann entstehen halt auch mehr Torchancen und hoffentlich auch mehr Tore. Also ja. Eine Gala war es jetzt nicht zum einen Tag, ein Stand, das wollen wir ja auch gar nicht
sagen. Entschuldigung, erster Spieltag, ey, neue Mannschaft.
Genau, es war ein super Start.
Also deswegen, das sag ich ja, ich meine, der erste Spieltag ist selbst für eine eingespielte Mannschaft immer mit großen Fragezeichen versehen. Ja. Und da hast du natürlich Druck, gerade spielst zu Hause. Ja. Und was du sagst, ist natürlich völlig richtig. Aber, also was diese Torchance angeht, aber ehrlich, das war auch die einzig richtige, super klare Torchance.
Klar.
Und jetzt erinnere dich mal an das letzte Jahr zurück. Egal wie, gegen wen die gespielt haben. Ich nehme jetzt nur als Beispiel das 1:0, der Auftaktsieg letzte Saison, das 1:0 gegen Köln. Ja? Auch 0:0, aber das war fast ein Wunder. Wenn der Kobel nicht wie eine achtarmige Krake gehalten hätte, hättest du normal 3 oder 4:1 verlieren müssen. Die hatten Chancen ohne Ende. Ja, und wir reden von Köln, ja, und nicht von Eintracht Frankfurt.
Ja.
Gut, dass sie mal eine Chance haben und auch mal eine echt 100%ige, gut, das passiert mal, aber es werden nun mal nicht alle verwandelt. Aber nichtsdestotrotz, ja, wenn ich das vergleiche mit dem Vorjahr, wo du praktisch, egal gegen wen die gespielt haben, ja, sei es Heidenheim oder wie auch immer, dass ja selbst bei 2:0-Führung haben die ja manchmal das Spiel komplett eingestellt. Und dann hatten die manchmal noch Chancen, die Gegner, wo du denkst, mein Gott, was machen die da? Ne? Und wie viel Gegentore haben die dann noch? Ich meine, du weißt, dass sie letztes Jahr 4 Gegentore gekriegt haben. Also, ich finde das, und wie gesagt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich finde, dass das ein sehr zufriedenstellender Auftakt war, dass man das gegen Frankfurt jetzt erstmal im ersten Spiel erstmal ganz anders dargestellt hat als im Vorjahr. Also da bin ich, da bleibe ich bei, da lasse ich mir auch nicht schlecht reden. Und ich glaube auch, dass Schein da durchaus mit zufrieden gewesen sein kann mit dieser Maßnahme. Und dann musst du natürlich auch mal, wenn du jetzt mal im Detail auf die Spieler kommst, muss man ja mal, ich finde, das hat er verdient, auch unseren Freund Süle mal loben.
Ne? Habe ich schon also während des Spiels gesagt, war in der ersten Halbzeit mit oder wenn nicht sogar der beste Dortmunder.
Ja, ja. Also er hat ja ordentlich auf die Fresse gekriegt, zu Recht ja auch, ja, logischerweise. Ne? Wie sie jetzt rausgestellt hat, zu Recht. Ja, das war also tatsächlich so, wie man immer gesagt und angenommen hatte. Die Begründung war natürlich im Nachhinein, ist ja fast tragisch, aber ich habe es letzte Woche auch schon erklärt, ne? Weil ich hatte ja auch mal so eine Situation, wo ich mich dann offenbart habe. Ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, ne? Ich habe mich offenbart, habe dann Leistung gebracht und dann war ich ja, wie gesagt, vom Arsch der Liga in einem Jahr zum Nationalspieler. Und das kann dir in so einer Situation, wenn dieser Druck wegfällt, weißt du, dass du was in dir trägst, was du immer wieder irgendwie verbergen musst vor anderen, dann liest du es immer und denkst, oh, haben recht, aber ich muss lügen. Irgendwie. So, jetzt ist das raus und ich freue mich total für die Süle, ehrlich. Also das war schon allererste Sahne, was er da gespielt hat. Ne? Und da muss man dir auch in dem Kontext auch, ich finde auch die Neuzugänge Anton und Groß gleich mal nennen, ja, die auch, finde ich, ja, bei so einem Spiel, das erste Spiel in Dortmund, da haben die auch gute Leistung gebracht, die haben auch zugelangt, ja, die haben gekämpft. Und auch was die, unsere alten Experten hier, Riersen und Schlotti, da in der Defensive gemacht haben, ja, das war alles echt gut. Ne? Die, übrigens Kopfball, das war ja mal Ecken, ne? die führten ja mit 6:0 Ecken, die Frankfurter, ja, in der ersten Halbzeit. Ja. Was war in den letzten Jahren, wenn wir eine Ecke gegen uns gekriegt haben? Was war dann?
Hat da habe ich mal wieder geklingelt, ne?
Ja, und dann hast du mal, boah, bloß keine Ecke. Das war ja fast wie ein Elfer, ja, gefühlt. Ne? Da waren ja immer gefährliche Situationen. Ich weiß nicht, wie viele Tore sie gekriegt haben, aber es war immer irgendwie gefährlich, weil immer irgendwie einer durchgesprungen ist oder also irgendwas war immer. Und ja, da war gar nichts. Ne? Die haben die sauber abgewehrt. Ne? Es gibt übrigens in den Daten, in den Spieldaten, gibt es ein Element Luftzweikämpfe.
Mhm.
Wenn ich mich recht erinnere, war der BVB, wenn sie Glück hatten, letztes Jahr mal im Bereich von 50%. Dieses Mal, hör genau zu, 86% gewonnener Luftzweikämpfe. Ja? Und da muss ich auch gleich nochmal Anton und Groß mit aufrufen, ne? Die ja auch, sagen wir mal, körperlich auch gut sind, die sich auch da reinhauen und auch Leute wegdrängen und so weiter. Also das war alles echt, echt positiv. Ja? Und wenn es dann, wo ich schon bei den Daten bin, muss ich nochmal einen zitieren, hier von unseren Kommentatoren, Kalle Marx. Frankfurt war die klar bessere Mannschaft, schreibt er, ja. Hat noch mehr Unsinn geschrieben, das lasse ich aber weg. Aber jetzt will ich nur ganz kurz, ja, die Laufleistung war ausgeglichen, 112, gut, bei 30 Grad kann man nicht sagen. Kalle Marx, hör genau zu, Passquote 91% BVB, 91, das ist selten. Ballbesitz 70-30%. Zweikampf 60-40%. Ich meine, was sollst du noch mehr sagen? Ja, also Torschüsse war, glaube ich, keine Ahnung, 20-7 oder irgend sowas. Also
ich glaube, 20 BVB-Torschüsse habe ich jetzt nicht gesehen. Also das
nein, war schon, aber das ist ja mal jeder, da ist ja jeder Schussversuch, ist ja, der auch in die Tribüne wird gezählt. Ja, ist auch egal. Also deswegen habe ich das auch gar nicht rausgeschrieben. Aber das waren für mich die entscheidenden Daten. Der BVB hat dominiert, ja, bis auf die erste halbe Stunde, wo sie nach vorne echt Mist zusammengespielt haben. Hm. Und da muss man ja natürlich auch immer jetzt mal negativ nochmal, also was Adeyemi und Malen abgeliefert haben, das war echt unterirdisch. Ne?
Ja, die haben auf jeden Fall nicht einen Case dafür gemacht, dass sie jetzt auch gegen Bremen spielen sollten. Also ich habe mich auch ehrlich gesagt gewundert zur Aufteilung. Ich habe nämlich vorher gesagt, der Malen wird im Sturmzentrum spielen, weil das Adeyemi meiner Meinung nach gegen Phoenix Lübeck auch nicht wirklich gut gemacht hat im Sturmzentrum. Und dann würde nämlich eher Adeyemi auf die Außen gehen, aber so war es nicht und schon wieder wirkte Adeyemi leider ziemlich unglücklich auf seiner nicht angestammten Position, muss man dazu sagen, und auch Malen auf der linken Seite irgendwie ein bisschen verloren gewirkt, ist für mich auch dann eher einer für die rechte Seite eigentlich, aber
ja, auf jeden Fall hat es nicht gepasst, ne?
Hat da nicht vorne gepasst.
Und Sabitzer, muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Weil richtig, wenn du den bei der EM gesehen hast, wie der aufgespielt hat oder auch zum Ende der Serie hinten. Ne? Aber gut, der hat
aber natürlich auch... Aber genau das nehme ich die Spieler, wo ich eben meinte, der wird vielleicht ein Zielspieler im Sturmzentrum, der mal einen Ball festmachen kann. Von so einem Spieler könnten Sabitzer oder auch schnelle Außenspieler eben profitieren. Die Frage ist halt, wer ist dieser schnelle Außenspieler? Weil der BVB hat ja zumindest sah es so auf dem Papier aus eine Fünferkette gespielt, auch wenn die defensiv ja eher eine Viererkette geworden ist. Aber jetzt hat Jamie Bynoe-Gittens da ordentlich Druck gemacht auf die angestammten Außen, wie zum Beispiel einem Adeyemi oder einem Dolman.
Ja, gut, Gittens muss man natürlich in dem Kontext auch erwähnen, klar. Ich meine, der kommt rein im Mund, ja, als ob nichts gewesen wäre. Ne? Hat
er das super. Unfassbar. Also wie er diesen Doppelübersteiger macht und dann auch beim 2:0, wie er immer wieder rüberguckt, immer wieder, ich weiß gar nicht, wer mitgelaufen ist, ich glaube, es war Maxi Bayer, immer wieder rüberguckt und dadurch den ich weiß gerade nicht, wer die Situation verteidigt hat, wahrscheinlich Robin Koch oder so, immer mal wieder so ein Stückchen von sich wegschiebt, nur mit diesem kurzen Augenkontakt und dann schiebt er den eiskalt rein, das war schon richtig stark.
Ja, also das, also wie gesagt, das, ich glaube, da gibt es eigentlich keine Diskussion drüber, ne? Dass eigentlich die positiven Aspekte da, sowohl was jetzt offensiv Gittens angeht, aber auch alles andere, was wir besprochen haben, dass das klar überwogen hat in diesem Spiel. Ne? Bis auf diese erste halbe Stunde, wo es nach vorne halt noch nicht so richtig rund lief. Aber das ist natürlich auch so, wenn du einen neuen Trainer hast und der offensichtlich ein neues Spielkonzept hast. Ja? Das trainierst du natürlich, aber da kannst du trainieren, wie du willst. Wenn das erste Bundesliga-Spiel ansteht und es ist nicht automatisiert und es wird auch in den nächsten Spielen noch nicht automatisiert sein. Ja, und weißt du, und du musst noch ein bisschen denken, weil es ja schon doch wie ich finde, defensiv ein Riesenunterschied war. Mhm. Ja, und die Dinger sind noch nicht so automatisiert und den einen oder anderen Laufweg, da musst du dich vielleicht zwingen und denkst, oh, ich muss oder dies und das. Und das sind alles so auch natürlich Sachen, die dich nicht freier machen im Spiel. Ne? Und logisch, wenn das natürlich, wenn das auch Hauptaugenmerk aktuell das Neue an dem Spiel auf die Defensive gelegt wurde, ja gut, dann kann natürlich nach vorne auch nicht alles klappen und wie gesagt, dann die Personalnot. Also da bin ich jetzt erstmal ganz entspannt. Ja? Also wichtig war, glaube ich, dieses Gefühl, dass sie es alle zusammen schaffen, dass sie alle miteinander gute, richtig gute Defensivarbeit hinlegen und dass man dann auch zum Ende hin mal genug Leute hat, die dann auch und auch kommen können und auch trotzdem noch Tore schießen können. Und dass du so ein Ding 2-0 gewinnst zum Saisonauftakt, finde ich einfach nur sehr zufriedenstellend. Ja.
sehr zufriedenstellend ist, glaube ich, ein ganz guter Schlussstrich darunter. Und dann können wir eigentlich auch schon weitermachen, würde ich sagen. Denn es geht Schlag auf Schlag. Das merkt man wirklich. Die Saison hat angefangen, dann Pokal, dann Bundesliga und zack geht's heute los. Champions League Auslosung. 18 Uhr. Ja. Hast du Bock auf diese neue Champions League?
Boah, Julian, ich sag dir, hast du dich damit mal richtig beschäftigt?
Ich habe es versucht. Vielleicht ist das, also allein schon dieses Auslosungssystem heute ist ja kurios.
Also pass auf, ehrlich, ich habe es jetzt mal versucht. Ich habe es irgendwann schon mal natürlich gelesen, irgendwie weil es noch nicht so spannend war. Dann habe ich gedacht, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend. Und jetzt habe ich es mal, weil es ja jetzt wirklich aktuell ist, habe ich mich jetzt mal dran gemacht. Und habe mir das mal durchgelesen, ja, soweit ich das kann. Also ich bin laut Intelligenztest ein überdurchschnittlich intelligenter Mensch. Ja, ich habe auch Abitur. Ja. Aber was die da zusammenschreiben und wie das funktioniert, ich weiß nicht. Also ich glaube, ganz ehrlich, da haben die von der UEFA, haben sich vor die künstliche Intelligenz gelegt oder gesetzt und gesagt, KI, schaff uns einen Modus, einen Champions-League-Modus, der unsere Geldgeilheit befriedigt und sonst nichts. Ja? Und dann hat die KI das gemacht. Ja. Ehrlich, anders kannst du das eigentlich nicht erklären. Ich meine, das einzig Gute an dem ganzen Ding ist natürlich, dass durch diese Erweiterung auf 36 Mannschaften der BVB dieses Jahr noch reingerutscht ist. Ne? Das wäre sonst leider nicht passiert.
Dann das stimmt, das schön, stimmt.
Ja,
da muss man echt immer wieder dran zurückdenken. Ne?
Ja, das ist das einzig, das war wirklich das einzig Positive. Also für die, die sich damit nicht beschäftigt haben, ich habe ja nur mal so jetzt mehr oder weniger aus Spaß das hier so ein bisschen rausgeschrieben, um es zu vereinfachen. Ja. Mhm. So, also erstmal die Auslosung. Ja. Die wird nicht mehr ausgelost, so mit Bällchen oder sowas. Warum nicht? Weißt du, warum nicht?
Ich habe gelesen, es müssten sonst irgendwie 900 Kugeln sein von den 36 Teams.
Ich habe sogar 1000 gelesen. Egal. Ja, selbst 500 wäre schon zu viel. Also es muss irgendwo in dem Bereich liegen. Zwischen 900 und 1000 Kugeln bräuchte man, um das mit einer normalen Auslosung über die Bühne zu kriegen. Also das ist schon mal sensationell. Ja, so. Jetzt ist übrigens Folgendes, also der neue Modus. Jeder spielt gegen 8 Gegner.
Richtig.
Viermal zu Hause und viermal auswärts.
Ja. Das heißt, es gibt keine richtige Gruppe mehr.
Es gibt gar keine Gruppe. Mhm. Es gibt jetzt, und das ist ja das Größte, was Sie dann schreiben, es ist jetzt angeblich eine Liga.
Genau.
Ich habe noch nie eine Liga gesehen, die nur gegen 8 von 36 Mannschaften spielt. Und dann dieses andere Losverfahren dahinter. So eine Liga gibt es nicht. Egal, Sie sagen also, die UEFA, wahrscheinlich, um es nett auszudrücken, es geht jetzt in einer Liga. Also, jeder spielt gegen 8 Gegner. 4 zu Hause, 4 auswärts. Es gibt eine Tabelle, ja, die dann durch diese Spiele immer, egal, du spielst ja nie gegen alle, also das ist das Merkwürdige, es werden immer nur die Spiele, die du spielst, da eingetragen, Tabelle. Aber es gibt eine Tabelle. Ja. Also eine Tabelle von 1 bis 36. Übrigens gibt es 144 Vorrundenspiele. Das waren letztes Jahr noch 96, aber das nur am Rande. So. Die besten 8 der Tabelle, also wie gesagt, es gibt eine Tabelle. Die besten 8 der Tabelle gehen direkt in die K.O.-Phase. Mhm. Ja, das ist noch verständlich.
Alles gut.
So, und die Teams auf den Plätzen 9 bis 16, also die danach in der Tabelle kommen, spielen noch in einer K.O.-Runden-Playoffs-Phase, also in einer K.O.-Runden-Playoff-Phase, zuerst auswärts gegen die Teams von Platz 17 gegen 24. Mhm. Ja. Um die letzten 8 Achtelfinaltickets. Also in 2 Spielen, ja, Hin- und Rückspiel, K.O.-Runde, Playoffs.
Kennen wir eigentlich?
So, 9 gegen 16, spielen gegen 17 bis 24. Das wird wahrscheinlich auch ausgelost, weiß ich jetzt gar nicht. So. Und die Teams von Platz 25 bis 36 scheinen komplett aus. Also
richtig.
Abstiegszone ist ab Platz 25. Ja, da ist noch nichts mit Europacup oder sonst was. Die sind komplett weg. So, und ab Achtelfinale, ja, wenn dann feststeht, wer sich da in diesen K.O.-Runden-Playoffs, super Wort, qualifiziert hat, geht es weiter. Dann spielen die 8 Direktqualifizierten zuerst auswärts und treffen auf die Sieger der K.O.-Runden-Playoffs. Ja? Und jetzt habe ich mir mal einen Satz aus der Beschreibung, was heißt ein Satz, ein Abschnitt, habe ich mir mal jetzt rausgeschrieben und den lese ich jetzt mal vor. Mhm. Ja? Mal sehen, ob du folgen kannst. Also ich habe mal einen Tag gebraucht und so richtig verstanden habe ich es immer noch nicht. Also, jetzt geht es um die K.O.-Runde. Für die gesamte K.O.-Runde gibt es schon im Vorfeld einen festen Turnierbaum und damit keine klassische Auslosung mehr. Stattdessen werden je zwei Tabellennachbarn der 24 Teams, die die Ligaphase überstanden haben, ein Paar bilden. Also der Tabellenerste mit dem Zweiten, der Dritte mit dem Vierten und so weiter. Diese Paare werden dann jeweils den unterschiedlichen Turnierhälften zugelost, sodass etwa der Tabellenerste frühestens im Finale auf den Tabellenzweiten treffen kann. Hast du irgendwas verstanden?
Ich habe es mir versucht vorzustellen, aber ja, als ich dann gedacht habe, ja, aber irgendwas war doch da noch mit Playoffs, da war ich spätestens raus.
Ja, ja, es ist einfach.
Man versteht ja schon, dass man irgendwie diese Ligaphase dann auch wertschätzen will, wenn da 8 Spiele immerhin mal mindestens gespielt werden, dass man dann sagt, okay, die beiden Ersten, die sich da durchgesetzt haben, dass die jetzt im Finale aufeinandertreffen, das verstehe ich schon, da verstehe ich auch den Sinn dahinter. Aber dieses künstliche Aufbauschen durch nochmal Playoffs und wir spielen hier noch was. Also, dass es keine Trostrunde gibt, ist ja alles.
Pass auf. Also, ich bin gespannt. Ich meine, vielleicht bin ich auch zu doof. Kann ja auch, also will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Ich meine, ich werde ja auch nicht jünger. Vielleicht kapiere ich es nicht wirklich. Aber ich meine, weißt du, was ist das Geile in den Gruppenphasen gewesen? Du spielst mal auswärts, mal zu Hause gegen die Mannschaft. Das, du kannst die Taktik, du kennst den Gegner. Ja? Das war ja immer spannend. Genau. Ne? Ja, und so. Und jetzt spielst du da gegen, immer nur einmal gegen eine Mannschaft, einmal gegen eine spielst du nur auswärts und gegen eine spielst du nur zu Hause. Ja, also so den richtigen Sinn habe ich da noch nicht erkannt. Ob das jetzt richtig Spaß macht, ob das jetzt geiler ist, ja.
Wir werden sehen. Also wir werden sehen. Es kann natürlich immerhin, also es sind immer noch internationale Spiele, die haben ja immer noch einen besonderen Charakter. Und ich versuche noch offen zu sein. Also ich bin ja auch schnell mal daran, dass ich sage, lass es doch einfach so, wie es war. Das war schön so, das war eben besonders, das hat die Champions League besonders gemacht. Aber ja, du hast es schon gesagt, Geldgeilheit kann man sich als Fan vor allem relativ schlecht wehren, auch wenn man es ja lange mit Protesten versucht hat. Aber ich meine, die Spieler haben ja immer schon gesagt, das sind sehr viele Spiele, wenn wir Champions League spielen. Man hat es ja gesehen, das hat zum Teil auf die nationalen Ligen Einfluss gehabt, dass Teams, die sich mal irgendwie für die Europa League oder so qualifiziert hatten, dass die dann im Jahr darauf ganz krasse Abstiegsängste hatten, weil sie eben nicht mehr so viele Spiele hatten, um diese ganzen Wettbewerbe zu bestreiten. Und das wird ja jetzt nochmal mehr potenziert, indem man mindestens mal schon mal 2 Champions League Spiele mehr hat.
Ja,
wir hatten vorher 6.
Moment.
Und mit nach 8 Spielen ist man ja, und davon gehe ich jetzt mal aus, wenn man da Real Madrid hat, wenn man da Manchester City hat, wenn man auch Paris Saint-Germain hat und diese ganzen Vereine, die richtig Kohle haben und die unbedingt die Champions League jedes Jahr holen wollen, da wird es für Borussia Dortmund sehr, sehr schwierig, unter die ersten 8 zu kommen in ganz Europa. Klar, wir sind jetzt Vorjahresfinalist und so, aber eventuell hat man 10 Spiele, bevor man überhaupt ins Achtelfinale kommt. 10 Spiele.
Ich meine, du hast das jetzt so beiläufig so gesagt. Man hat ja 2 Spiele mehr bis zum Finale. Also,
das ist unfassbar viel.
Auch nur, ja, Moment. Genau. Also erstmal stimmt das nur teilweise. Also in der früheren Champions League, im früheren Modus, im Champions League Modus war es so, dass du also inklusive Finale, wenn du es erreicht hast, 13 Spiele gemacht hast. Ne? Und das war ja schon immer, du hast ja eben schon gesagt, das war ja schon immer eng, ne? Wusste man gar nicht, da müssen die ja schon wieder Mittwoch spielen. Jetzt sind es, wenn du es ins Finale schaffst, wenn du Glück hast, oder wenn es recht normal läuft, sage ich mal, für die Spitzenteams, sind es 15 Spiele. Es sind nur 2 Spiele mehr. Aber
ja, genau.
Wie gesagt, wenn du schon keine Woche irgendwie mal Pause hattest, sind 2 Spiele schon viel. Aber was ja noch schlimmer ist, wenn du dich zum Beispiel für diese Playoffs da nur qualifizierst, dann hast du 17 Spiele statt 13. Das heißt, dann hast du 4 Spiele mehr, nochmal 2. Also wie das gehen soll, ist mir völlig schleierhaft. Und dann haben sie ja noch zweimal so eine ganze Woche für die Champions League freigehalten, ne? in dem ganzen Terminplan, wo alle Spiele an 3 Tagen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, alle Spiele, die in diesem, wie viel sind das da pro Tag, ich weiß gar nicht, da spielen also alle Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also, das ist die haben, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Hut ab, ey. Das kann ja, nur eine KI. Normaler Mensch kann sich das nicht ausdenken.
17 Spiele ist im Vergleich zu Mannschaften, die eben nicht Champions League spielen, ist das eine Hinrunde mehr.
Ich wollte gerade sagen, das ist, genau, das ist eine Hinrunde mehr. Genau so ist es. Und zwar gegen Supermannschaften.
Natürlich ist das jetzt so, wenn man bis ins Finale kommt, aber trotzdem, selbst wenn man, und das ist ja immer das Minimalziel von Borussia Dortmund, Achtelfinale, wenn man das wahrscheinlich über die Playoffs erreichen muss, sind das 10 Spiele. Und dann sind das 4 Spiele extra, 4 Wochen extra, in denen du ein zusätzliches Spiel hast und 2 davon, wenn du Pech hast, am Arsch der Welt.
Ja, das kommt noch dazu. Ja, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt einmal mit beschäftigt. Ich lasse mich jetzt überraschen. Ja, vielleicht wird es ja eine tolle Saison, aber ich habe allergrößte Zweifel.
Ne? Ja, ich auch. Die Fans ja auch. Die haben ja auch viel gegen protestiert. Gab ja diverse Banneraktionen. Ich denke auch mal, dass das nicht aufhören wird, vor allem wenn der BVB dann international reist. Trotzdem versuche ich noch relativ unvoreingenommen reinzugehen, weil Champions League ist einfach immer so geil gewesen. Das will ich mir durch so eine dumme Änderung eigentlich auch nicht kaputt machen lassen irgendwo. Deswegen versuche ich da immer noch so ein bisschen unvoreingenommen reinzugehen und zu sagen, ja, komm, geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Muss ja nicht alles schlecht sein, aber ich bezweifle, dass das für die Spieler vor allem irgendwie gut sein kann.
Aber übrigens, du sagst es nochmal, da muss ich jetzt mich doch nochmal kurz einschalten. Ja, sind nochmal Riesenreisen unter Umständen, ja. Mhm. 2 oder was hatte ich gesagt, 4 mehr eventuell. Das kostet auch noch, ne? Also ja. Da muss man auch mal die Fans im Auge behalten. Ich weiß nicht, ob alle da ausreichend Kohle zur Verfügung haben, ja, sich da jedes Spiel irgendwo im Nirgendwo anzugucken. Ne? Also das ist ja die nächste Geschichte, aber gut.
Das ist ja die Entscheidung, die UEFA getroffen hat. Also gegen Stadionfans und eher für die Fernsehzuschauer. Also das ist ja klar. Das ist ja das, und damit generieren sie natürlich auch mehr TV-Einnahmen. Alles gut, hat man drüber gesprochen. Ja, gut, was dahinter steht, haben wir auch, glaube ich, ganz gut rausgestellt.
Ja.
Jo, so. Jetzt, wer kommt noch zu Borussia Dortmund? Transferfenster, nein, Spaß. Ich wollte jetzt aufhören mit dem Spekulieren. Lass uns mal darüber sprechen, wie es jetzt weitergehen kann. Am Samstag geht's nach Bremen.
Ja, da spekulieren wir ja trotzdem.
Ja, aber was willst du, dann kann ich ja mal es anders formulieren. Was willst du denn verbessert sehen im Gegensatz zu Frankfurt?
Ja, wie gesagt, also verbessert werden muss natürlich ein Stück weit die sagen wir mal, wenn man die erste halbe Stunde nimmt, natürlich, aber auch insgesamt waren natürlich auch so Riesenchancen, hatten sie ja so viele auch nicht, wie gefühlt früher. Also natürlich muss das Offensivspiel irgendwie konstant sein, ne? Über 90 Minuten, das würde ich mir wünschen. Dass sie jetzt nicht eine halbe Stunde wieder brauchen, bis sie sich da eingefunden haben. Das, wie gesagt, das war für das erste Spiel für mich keine Überraschung. Das kann auch nicht, man kann es auch nicht jetzt zwangsläufig erwarten, dass es im zweiten gleich besser wird, aber sie haben sicherlich jetzt ein gutes Gefühl, ne, mit dem Abschluss, mit den zweiten, sagen wir, 60 Minuten oder mit den letzten 60 Minuten. Also ich glaube schon, dass sie da gefestigt reingehen in dieses Spiel. Ne? Und gut, jetzt kommt natürlich, fährst du zu Werder. Letztes Jahr sind sie ja Gott sei Dank, dann haben sie sich aus der Abschiedsnot ja relativ schnell da entfernt. 9. 42 Punkte. Und ja, die haben sich natürlich eigentlich fast überhaupt nicht verändert. Ne? Kein neuen Trainer, also nur 1-2 Spieler irgendwie. Ein neuer Spieler, der Keke Top.
Ex-Schalker.
Ja, der Ex-Schalker, genau, deswegen sage ich das. Aber er ist 20 Jahre alt, Stürmer, hat letzte Woche ja gespielt gegen Augsburg. 2-2 immerhin in Augsburg, musste auch erstmal schaffen. Ne? Also die waren ja auch immer recht heimstark. Letzte Jahr haben wir ja so manches Problem gehabt. Also das ist schon durchaus eine beachtliche Leistung. Duxch ist ja jetzt endgültig diese Woche, dass der bleibt. Auch richtig. Übrigens ein Ex-Dortmunder. Und ansonsten haben die eigentlich nur von nennenswerten Spielern, wenn man davon überhaupt sprechen kann, diesen Marco Gröll von Rapid Wien, der auch im Sturm ist. Der ist auch eingewechselt worden. Und ansonsten ist das der SV Werder vom letzten Jahr. Ne? Das ist, weiß ich nicht, Vorteil, Nachteil, keine Ahnung. Wie gesagt, sie sind 9. geworden, das ist ja schon sehr beachtlich. Wir haben ja auch davor ein bisschen Umbruch gehabt. Kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen, wie die Situation da ist. Ja, auch einer meiner 3 Ex-Clubs, Werder. Und ja, also Ich sag mal so, wenn ich habe mir ein bisschen die Historie mir angeguckt, ne, weil man sonst keine Ansätze hat, sich da Gedanken zu machen. Ja. Und da sieht es wirklich richtig gut aus für eine BVB. Richtig gut sieht es da aus. Ne, also die letzten vier Spiele in Bremen wurden komplett gewonnen. Die letzten 8 Spiele waren 6, also in Bremen, ja, die letzten 8 Spiele in Bremen waren 6 Siege, 2 Unentschieden, sprich, ja, wer Mathematik aufgepasst hat, 0 Niederlagen. Und die letzte Niederlage stammt vom 20.12.2014. Ja, das war der letzte Spieltag vor Weihnachten. Und da wissen wir ja, dass traditionell der BVB am letzten Spieltag vor Weihnachten ziemlich einen Scheiß zusammenspielt. Also das tun wir mal damit ab. Ja, also da sieht's, was die Historie angeht, ganz gut aus. Und wie gesagt, das sind ja so Dinger, wo man wo man gerne hinfährt. Und
ja, wie ist denn das? Du hast gesagt, ist einer deiner Ex-Vereine Weserstadion, erster Heimspieltag. Was ist das für eine Atmosphäre?
Ja, das ist diesmal ganz schwer zu sagen. Und weißt du, warum das ganz schwer zu sagen ist? Mhm. Weil Willy Lemke ja gestorben ist, das ist ja schon mitgekommen.
Stimmt.
Und der hat natürlich, ich sag mal, bei den Fans hat er natürlich schon, ich glaube, ganz, ganz viel Eindruck, positiven Eindruck hinterlassen. Ich habe ja unter ihm auch damals gespielt. Ich meine, die Spieler wird es weniger interessieren, weil die kennen ihn auch nur vom Hörensagen. Mhm. Ne? Nicht von dem, wie er gearbeitet hat. Aber es ist schon wirklich, der war ja so prägend für Werder in der Zeit mit Otto Rehagel damals, als ich da gespielt habe. Ja, und ich glaube schon, dass es da eine besondere Atmosphäre gibt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das... wie das rüberkommt, ne? Ob das jetzt anspornt, ob das die Spieler irgendwie motiviert oder ob es völlig wurscht ist oder ob sogar ein bisschen Stimmung rausnimmt. Ich meine, da ist immerhin jemand gestorben. Also keine Ahnung. Ne? Also es ist alles völlig offen und
Ja, aber traditionell das Weserstadion eines der emotionsvolleren Stadien in der Bundesliga. Jetzt natürlich am Anfang wahrscheinlich eher Gedenken, vielleicht sogar eine Choreo für so eine Ikone von Werder Bremen. Aber danach könnte es auch gut mal ein Hexenkessel werden, ne?
Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich habe da super gern gespielt in Bremen. Und die Fans sind ja auch eigentlich so echt fair auch. Ne? Für ja. auch. Also, das ist, die sind auch schon auf ihre Art, sind sie sehr besonders. Wobei jetzt so eine Höllenstimmung, ja, wie du sie in Dortmund hast, hast du da natürlich nicht. Da muss man, erzähle ich jetzt keine Neuigkeit. Ne? Also das ist natürlich, ist ein tolles Stadion und die Fans sind toll. Aber ich sag mal, wer in Dortmund gespielt hat, letzte Woche, der würde sich jetzt, glaube ich, in Bremen jetzt, würde er sich nicht in Hosen machen, ne? wenn er da hinkommt. Also das dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Ja, gehe ich mal von aus.
Ja, da gehen wir alle von aus. Hoffen wir natürlich auf ein super Spiel. Ist jetzt endlich auch mal ein, was heißt endlich, es ist ja der zweite Spieltag, aber es ist eines der ganz, ganz wenigen 15.30 Uhr Spiele für den BVB. Samstag 15.30 Uhr in Bremen. Ja. Schöne Fahrt für alle Fans, die hinfahren. Kann man sich gut anhören. Dann auch natürlich bei uns, bei Radio 91.2. Und dann hoffen wir mal auf ein gutes Spiel.
Ja.
Würde ich sagen.
Das wird so sein, ja. Da bin ich ganz dabei. Und ich bin gut nochmal, ich bin guter Dinge, ehrlich, muss ich sagen. Ja, also ich, ist natürlich immer so, ich habe ja auch wirklich auch gerne in Bremen gespielt. Ich stamme ja auch aus der Ecke da, ja. Ich bin da ja aufgewachsen und so. Na, ich habe natürlich auch, auch echt ein gutes Verhältnis zu Bremen. Und ich wünsche ihnen, dass sie niemals absteigen, niemals. Und ich wünsche ihnen immer den zweiten Platz, wenn BVB Erster wird, ja. Ja, also du, es ist rübergekommen, was ich meine, ne?
Das würde ich auch unterschreiben.
Ja.
Das können wir so machen. Also baue sich Platz die Feier und dann laden wir auch noch ein paar Bremer ein und dann ist alles gut.
Ja.
Gut.
So wird es gemacht. Die kommen sogar. Ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass sie das auf die Reihe kriegen, die Jungs.
Ja. Gehe ich von aus. Also ich hoffe mal. Also der erste Spieltag hat mich sehr, sehr optimistisch gemacht für diese Saison. Wenn dann Serhou Guirassy wiederkommt, wahrscheinlich erst gegen Heidenheim, gegen Bremen.
Ja, soll er wieder trainieren, ne?
Ja, der trainiert schon wieder, aber Sahin meinte heute, es kommt noch zu früh, das Spiel gegen Bremen. Er ist noch nicht ganz wieder fit, wird sich jetzt ranarbeiten über die Länderspielpause und dann geht's zu Hause im Freitagsabendspiel gegen Heidenheim und da könnte er schon wieder spielen.
Ah, da bin ich mal gespannt. Obwohl, da fällt mir noch gerade ein, wo wir jetzt auch nochmal über Spieler sprechen. Was mich gewundert hat, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich muss jetzt nochmal auf das Frankfurt-Spiel zurückkommen. Es waren doch hier einige unserer Kommentatoren, ja, die sich irgendwie an Emre Can irgendwie da abgearbeitet haben. Ne? Hier Marc Klein-Wegener und Fritz und Matthias Jansen, der dann aber auf Schahin kam, ne? Ja, Emre Can. Absägen, was war noch hier, muss Schein wird bald die Baustelle beseitigen müssen, nämlich Emre Can. Dann hat er auf Hitzfeld hingewiesen, der früher Frank Mill, Matthias Jansen, der früher Frank Mill abgesägt wird, als er kam, und Helmer in München, ob das besser gewesen wäre, ihn als Kapitän. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ist das ein Grundhass gegen den Emre Can? Ich weiß nicht, was der verbrochen hat, dass er oder auch gegen Edin Terzic, ne? Danke,
ja, ich glaub,
danke, Edin, dass du ihn zum Kapitän gemacht hast, und der Gott sei Dank, ja, dass Trainer Terzic, Kreisliga-Trainer Terzic weg ist. Ja, also auch Fritz zum Beispiel hat das geschrieben, ja. Und dann muss ich aber dazu sagen, aber dann war auch andersrum, Che Guevara, der auch ja ganz immer oft schreibt, letztes Jahr hieß es, gute Sachen kommen von Jain, schlechte von Edin. Aber Edin hat mit deutlich schlechterem Kader 2023 die Meisterschaft am letzten Spieltag verkackt und 2024 das Champions-League-Finale erreicht. Muss man mal auch klar, also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Edin Terzic diesen Unmut verdient hat. Also ich finde auch, dass er einen guten Job gemacht hat mit der Mannschaft. Ne?
Guten Job gemacht, vielleicht nicht immer den schönsten Fußball gespielt, aber zu deiner Emre Can-Frage, also ich finde, klar, hat er ein paar Fehlpässe gespielt, der wird auch kein Messi mehr im Dribbling oder einen Toni Kroos im Pässe spielen. Aber ich fand, gegen Frankfurt war er deutlich stabiler als gegen Phoenix Lübeck. Also gegen Lübeck hatte der ja wirklich ein, zwei Dinger drin, wo du wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast. Der dachte, das ist ein Phoenix Regionalligist. Das sind solche Sachen. Immer mal wieder hat er einen Bock drin, aber ich fand ihn gegen Frankfurt deutlich stabiler. Hat auch natürlich weniger Aufbauspiel gemacht, weil Groß noch ein bisschen mehr reinkam. Aber ich glaube, dass Emre Can in dieser Saison auf jeden Fall wieder wichtig werden kann. Vor allem muss man mal gucken, also alle drei Innenverteidiger bei Borussia Dortmund haben nämlich gespielt. Und wenn da sich einmal einer verletzt, dann wird Can auch, glaube ich, einer der Ersten sein, der sich nämlich nochmal eine Reihe zurückfallen lässt und dann eher noch weniger im Aufbauspiel
zu tun hat. Auch zu Emre Can, das ist jetzt, also ich will ihn jetzt nicht ohne Wenn und Aber verteidigen. Natürlich hat er auch mal ein paar schlechte Spiele gemacht und hat auch mal einen Bock dazwischen gehabt, aber dass ich jetzt also einen derartigen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hass jetzt von einigen lesen muss, kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ne? Egal.
Da muss man sich ihn auch einfach mal angucken, was er auch tut, wenn er mal nicht den Ball hat. Weil der dirigiert sehr, sehr viel. Also es ist auch einer, der sehr viel kommuniziert auf dem Platz. Generell beide Sechser, also Groß hat das auch sehr viel gemacht, als er auch den Ball hatte. Aber Emre Can hat auch immer, vor allem defensiv, immer die Räume angezeigt, die eben zugelaufen werden müssen. Also das sind auch so Rollen, die man nicht unterschätzen darf in seinem Spiel. Also ich glaube schon, dass der ziemlich wichtig ist und ziemlich wichtig werden kann. Seine Fehlpässe sollte er natürlich irgendwie Richtung Minimum schrauben.
Wie gesagt, ist immer was dabei. Nochmal, ist sicherlich kein Spieler, wo man jetzt keine Kritik anwenden kann, aber der muss weg und absägen und dies und das, weiß ich nicht.
Er ist schon wieder zum Nationalmannschaftskader berufen worden.
Ja.
Ist wieder drin.
Ja. Also drücken wir mal die Daumen, ja, dass Emre sich da nochmal jetzt, dass diese Kritik unsachgemäß ist, ja, dass er doch besser ist, als einige denken. Und ja, dann hoffen wir mal auf ein schönes Spielchen gegen Bremen, ne, auf schöne 6 Punkte. Und dann können wir ja Tabellenführer werden. Zweiter sind wir ja schon mal, ne? Oder? Ja. Sind denn sonst irgendwelche Spiele dieses Wochenende, die irgendwie großartig, alles noch so ein bisschen, ne? Oder? Was haben wir denn da?
Boah. Leverkusen gegen Leipzig. Ich auf dem falschen Fuß.
Ja, Leverkusen gegen Leipzig.
Das ist das Einzige, was
so richtig rollt.
Ne? Das ist ein Leckerbissen.
Ja. Und dann aber Bayern gegen Freiburg. Ich glaube, gegen Freiburg haben die nicht auch ab und zu mal ein bisschen Probleme. Egal. Ansonsten Heidenheim, Augsburg, Union gegen St. Pauli, Stuttgart gegen Mainz, Frankfurt, Hoffenheim. Alles so. Bochum, Gladbach, Kiel gegen Wolfsburg. Übrigens Kiel, ne? Die haben sich ja ganz gut verkauft da in Hoffenheim. Ne? Aber egal, gut. Also das sind alles Spiele jetzt. Was sollst du am zweiten Spieltag erwarten? Also Bayern... Bayern sage ich schon. Leverkusen gegen Leipzig, ne? Das ist das Einzige, wo man schon mal sagen kann, da ist schon mal ein bisschen richtungsweisend. Ne? Schauen wir mal. Ja. Interessiert uns auch nicht, weil die einzige Richtung, die uns interessiert, ist
der BVB und dann die Richtung nach oben am besten.
Richtig. So machen wir es.
Gut. So, ich glaube, das sind gute Schlussworte.
Ja.
Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und natürlich dann auch ein schönes Spiel.
Genau, das mache ich auch. Und alles Gute. Bleibt gesund.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?